Bei meiner Predigtvorbereitung standen mir immer wieder Bilder vor Augen, die uns die Nachrichten in den ersten Januartagen viel gezeigt haben. Bilder von schmerzvoller Not, unbeschreibliches Elend von Menschen, die auf ihrer Flucht an der Grenze Europas festsitzen. Ohnmächtiges Schreien, Weinen, Frieren, Hungern. Diese Bilder hat man in den letzten Tagen wenig gesehen, weil die Welt mit dem Amtsantritt von Donald Trump beschäftigt ist. Ich denke aber auch an die leisen, an die inneren Schreie der Flüchtlinge, die es geschafft haben, hier bei uns anzukommen, die aber noch weit weg sind von wirklicher Integration. Sie haben Heimweh nach ihren Familien, fühlen sich zum Teil überfordert mit unserer Kultur und ihre Zukunft ist ungewiss. Und dann unsere eigenen Herausforderungen und Fragen, Unsicherheiten, wie wir als Nachbarn, Kollegen, auch als Gemeinde Beziehungen zu Flüchtlingen aufbauen, sie kennen und verstehen lernen können. Das Material der Weltkonferenz, Reinhilde hat das Thema angesprochen, schlägt uns den Psalm 40, die Verse 1 bis 10 vor. Und darin geht es nämlich auch ums Schreien und ums Hören. Um das Schreien und Hören von jemandem in großer Not, der auch auf der Flucht ist. David, er berichtet von seiner Rettungserfahrung und er verfasst darüber ein neues, ein großartiges Loblied. Damit will er den Menschen in den nächsten Jahren, in den 100.000 Jahren, seitdem es her ist, und auch uns heute Morgen viel Mut machen, in jeder Notlage zu Gott um Hilfe zu schreien. Außerdem werden wir aufgefordert und eingeladen, das Schreien von anderen zu hören, zum Beispiel auch von Flüchtlingen. Ich lese uns den Predigttext. Ich weiß nicht, ob man das Licht ausmachen soll oder ob ihr es lesen könnt, das müsst ihr da hinten entscheiden. Dem Chorleiter von David, ein Psalm. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Dränglern und den in Lüge Festgefahrenen. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. An Schlacht- und Speiseopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. David ist auf der Flucht. Er muss um sein Leben fürchten und er leidet große Not. Im Text fällt auf, dass David nicht allzu viele Worte verliert über seine Notlage und die Probleme. Er konzentriert sich auf die Rettungsgeschichte, denn die will er den Menschen weitergeben. Und dazu benutzt er zwei ausdrucksstarke Bilder. Die Bilder von der Grube und vom Felsen. Lass uns erstmal die Grubenerfahrung anschauen. Das ist eine Schrittfolge von verschiedenen aufeinanderfolgenden Schritten. Zunächst die Verzweiflung. Davids Blick ist nach unten gerichtet. Seine tiefe Not vergleicht er mit einer Gefangenschaft in einer ausgetrockneten Zisternengrube, wo man in der Sommerzeit damals Schätze aufbewahrte, Dinge versteckte oder auch Menschen gefangen hielt. David sieht ganz tief nach unten. Er ist ganz unten angekommen. Tiefer geht's nicht mehr. Verloren im nassen, glitschigen Morast. Ich stelle mir vor, wie kalt, wie stinkig, wie dreckig und vollkommen aussichtslos es da unten ist. Die Grube als ein Bild der Totenwelt und als ein Bild für das Verderben. Vielleicht viele Meter weiter oben, so groß wie so ein Kanaldeckel, ein Lichtspalt, ein paar Hoffnungsschimmer dringen nach unten. Und dann das Schreien. Ich stelle mir vor, trotzdem hebt David seinen Blick nach oben. Er öffnet den Mund und er schreit laut. Mit seiner letzten Kraft vertraut er auf Gott. Er stellt sich aktiv gegen die Ohnmacht. Ausharren, wach bleiben, nicht aufgeben. David vertraut, dass Gott doch noch helfen kann. Ausharren und schreien um sein Leben. Die Grube und der Fels. Jetzt kommt die Rettung. Die Rettung, die erfolgt in drei Schritten. Wie Gott das ganz genau getan hat, weiß man nicht genau. David schreibt es nicht. Nur, dass Gott sich zu ihm geneigt hat, in seine Not herabgekommen ist, hinein in die Grube. Hören. Er hat aber ganz bestimmt Menschen oder einen Menschen vorbeikommen lassen, den Gott als Lebensretter für David gebraucht hat. Alles beginnt mit der persönlichen Zuwendung von jemandem, der bereit ist, anzuhalten, aufzuhorchen und das leise Rufen in der Grube unten wahrzunehmen. Ob das ein kurzer Moment war, dieses Herausziehen, man stellt sich vor, jemand hat einen großen Strick reingeworfen, David hielt sich fest und ist hinausgezogen worden. Das mit der Grube ist ja nur ein Bild. Oder ob dieses Herausziehen ein langer Prozess war, das wissen wir nicht, das schreibt er so genau nicht. In jedem Fall konnte er sich nicht selber helfen. Hier fällt mir spätestens auf, bei diesem Text, dass es gerade so ist wie das Erlösungswerk Jesu. Etwas erinnert mich daran. Und tatsächlich sehen die Bibelausleger hier eine Vorwegnahme vom Erlösungswerk Jesu. Jesu Leidensweg, auch Jesu, Jesus musste sterben. Er ist gestorben. Er lag unten ganz tief im Grab 3 Tage und ist wieder auferstanden. Gott hat David damals wohl schon beim Verfassen seines Psalmes oder bei dieser engen, nahen Gotteserfahrung eine prophetische Vorausschau gegeben auf den neuen Bund, christologisch inspiriert, so wie er das formuliert und erfasst. Das ist faszinierend. Und dann beschreibt David, dass er auf festen Grund, auf einen Felsen, von Gott gerückt wurde. Der Fels als Gegenbegriff zur Grube, von unten nach oben, von der Dunkelheit ins Licht, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus dem Totenreich in die Herrlichkeit Gottes, vom Verlorensein zum Neuanfang. Ich möchte hier einen kurzen Zwischenschritt einlegen, einen Gedankenstopp, bevor wir die Handlung im zweiten Teil weitersehen. Wo stecken wir momentan in so einer Grube fest? Vielleicht hast du so eine Grubenerfahrung hinter dir oder du steckst gerade mittendrin in Leiden, in Schmerzen und fragst dich, wie es gut weitergehen kann. David will uns hier die unbegrenzte Macht Gottes aufzeigen, wenn wir unsere Not mit Hilferuf und Gebet herausschreien. Ja, das Schreien, das liegt uns nicht so. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder neu lernen. Es fällt uns schwer, Schwachheit und Not zuzugeben und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir haben, glaube ich, manchmal Scham oder Stolz und wir neigen dazu, uns lieber selber befreien zu wollen. Und auch das Ausharren ist nicht so zeitgemäß, denn wir sind oft ungeduldig. Wir versuchen, Leid vielleicht zu umgehen und sind von Machbarkeitsdenken geprägt, dass man schon alles irgendwie hinkriegt. Aber aus so einer Grube, wie er beschreibt, kommt man aus eigener Kraft nicht heraus. Ja, es ist so gut zu wissen, dass wir heute, viele Jahre später, gewiss sein dürfen, dass es einen Ausweg gibt, dem Tod zu entkommen. Der neutestamentliche Christus, er hat sein Rettungswerk schon für uns vollbracht. Wir sind eingeladen, uns ihm im Gebet und im Rufen nach Gottes Hilfe auszustrecken. Ausharren und schreien. Es bleibt trotzdem die Herausforderung. Der zweite Gedanke. Als Gerettete sind wir dann aber aufgerufen, selber im Auftrag Gottes auch Menschenretter zu werden, uns hinzuwenden und die Schreie zu hören, andere heraufzuziehen und auf diesen sicheren Boden zu stellen, den wir auch erleben. Es heißt nicht einfach nur ein Seil herunterwerfen, sondern es kann manchmal vielleicht auch ein langer Prozess werden, wo wir für andere in der Fürbitte stehen, begleiten, Solidarität und Gerechtigkeit üben. Und dabei sind wir uns bewusst, warum wir helfen. Nicht, weil wir über den Dingen stehen, sondern weil wir selber auch Gerettete sind. Weil wir auch immer wieder einbrechen und dieses neue Leben aus Jesu Gnade brauchen. Und das dürfen wir anderen weitergeben, in unseren Taten, in unseren Worten. Retter und Gerettete, uns verbindet diese Grubenerfahrung. Motiviert uns das, die Schwachen zu hören? Hören wir ihr Schreien oder sind wir so sehr mit unseren eigenen Problemen manchmal beschäftigt, dass wir das gar nicht mitbekommen? Soweit der Zwischenstopp. Wir gehen jetzt weiter in Davids Beschreibung. Und zwar antwortet David auf seine Rettungsgeschichte. Und zwar mit einem Neuanfang, mit seiner Hingabe. Der Fels, den er gebraucht als Bild für den Rettungsort, dieser Fels, der ist ein Ort der Offenbarung Gottes und eine Opferstelle im Alten Testament. David versteht jetzt, wie er in Vers 7 schreibt, dass Gott sich nichts mehr aus Brandopfern, aus Sühneopfern macht. Er wird nicht mehr durch Gesetze und Regeln aus seiner Tradition zum Glauben angehalten, sondern ist jetzt innerlich motiviert, weil er ganz persönlich den Ruf Gottes gehört hat. Er schreibt, Ohren hat er bekommen. Es war ja damals so, dass Sklaven auch Ohrringe oder Ringe hatten, wo man sie dirigieren konnte, wo sie irgendwo auch zugeordnet wurden. Und wenn er schreibt, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, dein Gesetz ist tief in meinem Inneren, dann hat er jetzt eine Erneuerung erfahren. Er ist von innen heraus motiviert, Gott zu folgen. Es ist eine Schlüsselerfahrung. David kommt anders aus der Grube heraus, als er hineingegangen ist. Ich habe mir so gedacht, vielleicht ist es auch eine Version für die Erneuerung unserer Herzen und Sinne, die wir ja mit der aktuellen Jahreslosung 2017 auch verfolgen. Die Schlüsselerfahrung Davids in der Gottesbegegnung schafft in ihm ein neues Herz, einen neuen Sinn. Und die zweite Reaktion von David, neben seiner Hingabe und seiner Neuausrichtung, das neue Loblied und sein Missionseifer für andere. David will eben seine Rettungsgeschichte nicht für sich allein im Herzen behalten. Er will sie öffentlich teilen. Heute würde er als Musiker vielleicht ein Album herausbringen oder als König eine Autobiografie schreiben lassen oder über die sozialen Medien Glaubenserfahrung posten. Damals komponierte er ein neues Lied auf Papyrusrolle, wie er in Vers 8 beschreibt, dass sein Leben auf der Rolle festgehalten ist. Und er übergibt dieses Werk an den Chorleiter zum regen Gebrauch. Dabei ist Davids Motivation eben nicht, dass er selber als Musiktalent groß rauskommt oder dass eben ja, er im Mittelpunkt steht, sondern es geht ihm darum, dass Gott derjenige ist, der dieses neue Loblied in seinen Mund gelegt hat. Davids Loblied ist nicht als Hit eines Glaubenshelden gedacht, sondern um Rettungsbedürftige zur Therapie bei Gott abzuholen, sie einzuladen, einen Weg der Veränderung und der Erneuerung einzuschlagen. Im Urtext steht für das Lied Loben, Lobgesang, Halal, das Rühmen. Das heißt, Ziel ist die Wesensart Gottes zu rühmen, den Retter berühmt zu machen. Durch den Lebensbericht sollen Menschen so tief berührt werden, dass sie Ehrfurcht vor diesem Gott bekommen. Nicht Angst, wenn es heißt, dass sie sich fürchten sollen, sondern Ehrfurcht. Dass sie tief berührt werden, beeindruckt sind und dass sie spüren, das hat jemand real erlebt. Das ist keine erfundene Geschichte. Im heutigen Thema versuchen wir ja, zu überlegen, wie wir Flüchtlingen, Menschen angemessen begegnen können, die auf der Suche nach Heimat sind. Könnte es ein neues Lied sein, das Gott auch jedem von uns in den Mund legen will? Und wie wichtig ist es mir und dir, wenn uns jemand kennenlernt, dass nicht wir mit unseren Worten und Taten im Mittelpunkt stehen, wie toll wir unser Leben hinkriegen, sondern dass diese Menschen Gott als den Retter in unserem Leben entdecken, schätzen lernen, so wie wir eben auch gesungen haben, dass auch im fernen Afrika die Menschen diesen Gott erkennen, der die Menschen liebt. Ich meine, es kann eine tolle Chance sein für uns alle, wenn wir wieder David auf dem Fels stehen, unser Leben in Gott gegründet ist und wenn wir bereit sind, das, was Gott bei uns gewirkt hat, auch auszudrücken, mit anderen zu teilen, dass sie diesen Retter kennenlernen können. Dazu müssen wir nicht unbedingt große Wortverkündiger oder Prediger sein oder auch keine Musiktalente. Nein, ich glaube, dieses Loblied kann auch eine Kreissäge sein oder kreative Begabungen. All das, was wir von Gott bekommen, was das Leben wertvoll macht, wenn wir das einsetzen in die Gemeinde für andere und die Werte leben, die uns am Herzen liegen vom Evangelium. Weil dann nämlich die Barmherzigkeit Gottes die Triebfeder ist. Wir stehen da nicht so sehr als die Tollen, als die Starken da, die von ihrem Überfluss etwas abgeben und laufen auch nicht in Gefahr, vielleicht mit äußerem materiellen Konsum irgendwie unseren abgesicherten Status oder auch unser Sattsein unbewusst irgendwie zu vermitteln. Ich spüre im Moment im Kontakt mit zwei jungen Männern in der Nachbarschaft, die schon 1,5 Jahre jetzt da sind, die jetzt gerade in den letzten Tagen wieder Kontakt zu mir suchen und die ein oder andere Hilfe oder Auskunft brauchen, dass Realität sich breit gemacht hat und dass sie sehr sensibel sind und dass sie aufhorchen, wenn sie fragen, und wie geht's? Und ich nicht einfach sage, ja, es geht gut oder ist alles toll, sondern wenn sie einfach hören, ja, dass wir hier, wir Deutschen, auch herausgefordert sind und dass sie merken, sie haben nicht allein Probleme. Natürlich braucht es am Anfang, wenn Flüchtlinge ankommen, vor allem praktische Hilfe, Finanzen, materielle Ausstattung, aber im Laufe der Zeit, dann wird der innere Schrei ihrer Seelen doch auch irgendwie größer und der ist eben nicht durch Konsum zu stillen. Finden wir den Mut, unsere Erfahrung mit Gottes Liebe und mit seinem Rettungsangebot für diese Menschen dann auch in Wort und Tat zu bezeugen? Ich meine, wie gesagt, dafür gibt es viele Formen. Sport, Spiel, Gespräche, Musik, Kunst. Alles hat seinen Raum, aber die Frage ist, ob wir auch bereit sind, uns als Ohren, Hände und Füße Gottes gebrauchen zu lassen. Ähnlich wie bei einer Selbsthilfegruppe können wir uns vielleicht auch fragen, sind unsere Gemeindegruppen, unsere Hauskreise, Gebetsgemeinschaften, Seelsorge und Gottesdienste auch so eine Art Gotthilfegruppen, wo wir lernen wollen, unsere Rettungsgeschichten mehr miteinander zu teilen. Wir können damit schon anfangen, das als Geschwister einzuüben. Gott berühmt zu machen, wenn wir uns öffnen und immer wieder lernen, aneinander Anteil zu nehmen und zu geben. Im Gottesdienst haben wir den Raum dazu, in den Mitteilungen, im Gemeindebrief, der von den Berichten, von ermutigten Lebensgeschichten lebt. Wir werden im Alltag in Gespräche verwickelt, die ganz viele Möglichkeiten bieten, dass Menschen den Gott in uns spüren und erleben, wenn sie uns kennenlernen. Man sagt ja, von dem das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Von was unser Herz erfüllt ist, das bewegt uns auch. Passend zum Missionseifer und zur Begeisterung Davids und dem Ziel des Weltgemeinschaftssonntages heute, habe ich dann vorgestern entdeckt, dass die Wochenlosung für die nächste Woche, die ja heute beginnt, in Lukas 13, Vers 29 steht. Und da habe ich gestaunt, das passt doch ganz gut. Dort heißt es, von Osten und Westen und von Norden und Süden werden die Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. So die Wochenlosung für die nächste Woche. Jesus erklärt den etablierten Juden, dass auch Heiden und Ausländer zu seiner Gemeinde gehören. Lassen wir uns von Davids Beispiel inspirieren, gegenseitig unsere Schreie zu hören und zu trauen, selber zu schreien. Lernen unsere Rettungsgeschichten von Felsen auszutauschen und uns von Gott neue Loblieder schenken lassen, wie immer die aussehen, die ermutigen und zum Glauben einladen. Auch in dem Lied, was wir jetzt zusammen singen, werden wir eingeladen, nicht aufzuhören, von Gottes Güte, von seiner Größe zu erzählen. Und nach dem Lied hören wir noch Beispiele von Menschen, von Geschwistern, die auch auf dem Weg sind, Erfahrung machen in dem Umgang, in der Hilfe mit Flüchtlingen. Erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Das Lied wollen wir jetzt miteinander singen.